Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
Christiane Schulz ist Chief Executive Officer von Edelmann in Deutschland. In unserem Interview sprechen Frau Schulz und ich über die Erkenntnisse zum jüngst veröffentlichten Edelmann Trust Barometer. Dabei wird klar, das Thema Vertrauen in deutsche Institutionen hat zuletzt stark gelitten, obwohl Corona genau da zeitweise einen tatsächlichen guten Einfluss hatte. Ton ab! Frau Schulz, für die Kolleginnen und Kollegen, die sich noch nicht über die Ergebnisse des aktuellen Edelmann Trust Barometers informieren konnten, was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkenntnisse und wie sind Sie vielleicht auch dazu gekommen?
Ja, vielen Dank. Ich gehe da sehr gerne drauf ein. Wir machen regelmäßig Umfragen, das heißt jährlich, zum Thema Vertrauen, wo wir einmal betrachten, wie ist eigentlich das Vertrauen in die Institution. Und zu den Institutionen zählen in dieser Betrachtung für uns immer die Regierung, Unternehmen, Medien und NGOs. Und das machen wir für 38 Länder und eben auch im Speziellen für Deutschland. Da wird eine repräsentative Größe befragt und diese Ergebnisse veröffentlichen wir dann. Und was mir bei dem Thema wichtig ist, besonders weil wir auch über Deutschland sprechen, ist, dass man eine Sache im Hinterkopf behalten muss. Die Ergebnisse wurden letztes Jahr im November erhoben. Das war also ein Zeitpunkt, wo wir in Deutschland zwar schon gewählt hatten, aber noch keine Regierung feststand. Es war also nochmal eine Situation der Unsicherheit und deshalb haben wir im Januar nochmal für uns auch eine kleine Nachbefragung gemacht und auf die Ergebnisse gehe ich auch gerne gleich nochmal ein. Ganz generell muss man sagen, ist, glaube ich, so die Headline für uns, die Vertrauensblase ist geplatzt. Man hatte nämlich im Jahr davor als Institution in Deutschland sehr viel Vertrauen in der Pandemie gewonnen. Und diese tollen Werte, die man da hatte, haben wir in diesem Jahr nicht mehr gesehen. Das Vertrauen der deutschen Regierung, Medien, Wirtschaft, NGOs ist nicht mehr da. Es ist tatsächlich sogar ein Misstrauen, was ausgesprochen wird. Allerdings, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht, man ist eigentlich auf Vor-Pandemie-Niveau zurückgefallen. Ich glaube, das ist erstmal so eine ganz zentrale Aussage. Die andere, die für mich sehr, sehr zentral ist, dass wir eigentlich festgestellt haben, dass vor allem die Regierung und die Medien sehr massiv eigentlich zu einem Teufelskreis des Misstrauens beitragen. Das liegt zum einen daran, dass man eben auf einmal auf Stimmenfang war, muss man sagen, ja, in der Wahlsituation. Und die Medien sind immer darauf aus, natürlich Reichweite und Klicks zu bekommen. Und dadurch polarisieren beide sehr stark, weil sie natürlich spitz rüberkommen wollen. Und leider fördern sie dadurch ein großes Misstrauen. Auf der anderen Seite haben wir die Unternehmen und die NGOs. Und gefühlt liegt auf denen die ganze Last, aber auch die Hoffnung. Weil das sind die Unternehmen und die NGOs, wo die Menschen sagen, denen trauen wir tatsächlich zu, dass sie Dinge verändern, bewegen, zum Positiven vorantragen. Die alleine können das aber nicht. Das ist ein bisschen zu viel der Last. Und deshalb ist ja eigentlich, aus den Daten heraus interpretiert, ist da eigentlich ein großer Bedarf, dass man da stärker miteinander arbeitet, um tatsächlich das Vertrauen der Deutschen in die jeweiligen Institutionen auch noch weiter zu stärken und auszufüllen.
Wenn wir jetzt ein bisschen die Unterschiede zwischen Deutschland und den internationalen Ergebnissen herausheben könnten, oder gibt es die gar nicht? Ist es international vielleicht ähnlich gelaufen? Ich meine, der Unterschied wäre zumindest ja wahrscheinlich, dass es da nicht überall auch Wahlen gab.
Das stimmt, wobei, also dass es nicht die Wahlen gab, wobei wir den Trend generell sehen, dass Politik und Medien diesen Kreislauf befeuern. Generell muss man sagen, waren die Zahlen dieses Jahr, also homogen wäre jetzt auf dem globalen Level ein bisschen übertrieben. Es gibt immer unterschiedliche Nuancen, aber sehr viel klarer und einheitlicher als die Jahre davor. Da hat man für Deutschland häufig ganz andere Ergebnisse manchmal gehabt. Da sind wir wirklich aus den Zahlen rausgefallen. Ich glaube, generell kann man sagen, was deutschlandweit und international gesehen wird, die Menschen haben sehr viel Angst vor Falschinformationen. Dieser Wert ist inzwischen bei 76% und er ist gestiegen. generell auch. Und da kann man vielleicht Unterschiede sehen, haben die Menschen, wenn wir sie fragen, denken sie, es geht ihnen in 5 Jahren besser, dann sagen viele oder sind das im Durchschnitt global nur 51%, die glauben, dass es ihnen in 5 Jahren besser geht. Und erschreckenderweise in Deutschland sagen nur 22%, dass sie glauben, ihnen geht es in 5 Jahren besser. Also da liegen wir deutlich unterm Durchschnitt. Was man aber sagen muss, wenn wir jetzt mal auf die Medien gucken, weil ich ja auch gesagt habe, die werden schon kritisch gesehen, Misstrauen wird ausgesprochen, dann muss man vielleicht eine Lanze in Deutschland brechen für die traditionellen Medien. Die haben auch viel an Vertrauen verloren in den letzten Jahren, auch in Deutschland. Ich glaube, es ist nochmal 5 Punkte auch zurückgegangen. Allerdings sind sie immer noch das Medium, das neutral gesehen wird und am vertrauensvollsten. Während global, und das erschrickt mich ja immer wieder, ist eigentlich die Suchmaschine das Medium, dem am meisten vertraut wird. Und ich glaube, weiß ich nicht, ob da in Deutschland bei uns doch das Thema Qualitätsjournalismus, es gibt ja auf jeden Fall auch bei uns zum Glück noch die Pressefreiheit, das tatsächlich dann auch noch höher und als wertvoller und besser in der Qualität wahrgenommen wird. Eine andere Sache, die global wahnsinnig einheitlich ist, Vertrauen ist lokal. Also das heißt, ich vertraue dem, dem ich kenne. Und am meisten meinen Arbeitgeber. Das ist, ich glaube, immer auch mit Blick auf die interne Kommunikation ein wichtiger Aspekt, den man kennen sollte. Und hier muss man sagen, weltweit, die Menschen, sagen 77% der Menschen, dass sie in ihren Arbeitgeber vertrauen. In Deutschland sind es 71. Also das ist, sind schon sehr, sehr gute Werte. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Blick. Auf der einen Seite sehr einheitliche Erkenntnisse. Und in Nuancen sehen wir in Deutschland die Welt ein bisschen anders, vielleicht manchmal auch ein bisschen kritischer nochmal in Bezug mit dem ökonomischen Ausblick.
Ich will nochmal zurückkommen zu dem Punkt Pandemie und Vertrauen, gerade für Institutionen, NGOs und Unternehmen. Was hätte denn vielleicht besser laufen müssen aus Ihrer Perspektive, um vielleicht da nicht so ein Abrauschen solcher Werte zu erleben?
Ich würde hier gerne auch noch mal sagen, wirklich, also wir haben letztes Jahr in der Pandemie im Mai eine Umfrage gemacht und da lag die Regierung ganz klar vorne. Es wurde ganz klar ihr das Vertrauen ausgesprochen, dann kamen die Unternehmen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo allen Institutionen das Misstrauen ausgesprochen wird. Und ich hatte ja gesagt, wir hatten noch mal eine Zwischenstudie gemacht. Da kann ich zumindest sagen, dass in allen Institutionen wir einen leichten Anstieg gesehen haben, also direkt nach den Wahlen im Januar, als dann klar war, wer regiert. Das heißt, da kann man sagen, das ist ein leichter Hoffnungsschimmer. Wenn wir jetzt aber noch mal zurückkommen zu dem Thema, warum war denn eigentlich das Vertrauen in der Pandemie vielleicht besser, dann würde ich sagen, liegt es daran, dass zu dieser Phase, als wir es gemessen haben in der Pandemie, ich glaube, man trotz aller Diskussionen, die wir in Deutschland hatten, große Geschlossenheit gezeigt hat und die Regierung eine ganz klare Orientierung gegeben hat, was wir machen, wie man vorgehen soll, wie man sich schützt. Ich glaube, auch Unternehmen haben massiv zur Problemlösung beigetragen, indem dass sie uns auch alle nochmal geholfen haben, die Impfproduktionsstätten aufzubauen. Der Pharmabereich hat überhaupt den Impfstoff in kurzer Zeit entwickelt. Und die Regierung hat Voraussetzungen geschaffen. Und das wurde als sehr gut empfunden. Es gab klare Situationen, es gab klare Kommunikation und klare Leitlinien. Ich glaube, zum November hin haben wir in Deutschland große Diskussionen gehabt. Es gab tatsächlich auch den Wahlkampf. Das ist natürlich schwierig, da hat jeder versucht, sich auch zu positionieren. Und dadurch ist eine doch unklare Situation entstanden. Und wenn ich das jetzt mal ganz persönlich reflektiere, hatte ich immer das Gefühl, mit gesundem Menschenverstand wäre man teilweise weitergekommen. Und ich glaube, das hat die Mehrheit der Menschen so wahrgenommen und konnte dann einige Dinge nicht wirklich nachvollziehen und das hat zu Frust geführt. Ganz generell glaube ich aber auch, dass die Informationspolitik in der Summe auch eine große Rolle gespielt hat. Ich hatte schon gesagt, klare Orientierung wird gemocht von den Menschen. Die Sorge, die wir in den Daten auch sehen mit den anhaltenden Falschinformationen, die sind nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, wenn man in der Vergangenheit besser koordiniert hätte. Was sind unsere Botschaften? Wie sagen wir das über wirklich alle Parteien hinweg in der Regierung? Also man hätte sich vieles da sparen können. Das, was ich jetzt hier sage, muss ich auch sagen, ist natürlich immer leicht gesagt im Nachgang. Ne? Da müssen wir ganz ehrlich sein, wenn man so eine Krise managt, das ist nicht einfach. Das weiß auch, glaube ich, jeder Kommunikationsexperte. Und deshalb ist es natürlich immer besonders einfach, hinterher zu sagen, was hätte man besser machen können. Ganz generell ist es so, dass wir wissen, wie Vertrauen sich bildet. Vertrauen bildet sich nur zu 24% über Kompetenz, aber zu 26% über ethische Aspekte. Dazu gehören, bin ich ehrlich, halte ich mein Wort und leiste ich einen gesellschaftlichen Impact. Und diese Aspekte, bin ich ehrlich, halte ich das, was ich verspreche, in der Pandemie einen gesellschaftlichen Impact zu machen, wenn man zur Lösung beiträgt, das ist gegeben. Ich glaube, das sind die zwei Aspekte, die einen leiten sollten, wenn es um Vertrauen geht.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis Ihrer Studie ist unter anderem, dass die Debattenkultur in Deutschland als negativ wahrgenommen wird und deutlich sogar. Ich selbst nehme wahr, dass kaum noch Graubereiche akzeptiert werden. Gefühlt muss alles irgendwie immer schwarz oder weiß sein. Ist das eher eine evidenzbasierte Wahrnehmung meinerseits oder ist Ihr Ergebnis auch so zu verstehen?
Ich glaube schon, dass unser Ergebnis das eindeutig spiegelt, dass die Deutschen das so wahrnehmen. Ne? Und ich hatte vorhin schon gesagt, Medien und Regierung befeuern den Teufelkreis des Misstrauens über Polarisierung. Und es ist doch so heutzutage, dass ich da, wo ich sehr spitz formuliere und eine ganz klare Meinung positioniere, da kriege ich auch Gehör und Aufmerksamkeit. Aber es ist natürlich nicht gut, wenn man Dinge voranbringen möchte, weiterentwickeln möchte, kann es nicht sein, dass man nur auf spitze Positionen beharrt, sondern man muss aufeinander zugehen, man muss sich die Argumente anhören, man muss darüber diskutieren. Und tatsächlich ist der traurige Wert, 64% der Deutschen glauben, dass wir nicht in der Lage sind, eine gute Debatte zu kritischen Themen auch zu führen. Und das ist natürlich sehr bedenklich. Ich persönlich würde sagen, schon sehr lange ist gerade dieses Phänomen besonders auch auf Twitter zu beobachten, unabhängig dann von irgendwelchen Talkshows gegebenenfalls, wo man eigentlich schon auch sehr lange sagen kann, dass da gibt es sehr schnell auch dann sofort Haters, die sehr aggressiv antworten. Und es ist natürlich auch schwierig, sage ich mal, auf einem Kanal wie Twitter eine echte Diskussion zu führen. Aber ich glaube, diese Ergebnisse sind sehr besorgniserregend aus gesellschaftspolitischer Sicht, denn wir sind sehr vielen kritischen Themen heute, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und es wäre ratsam, wenn wir als Gesellschaft auch gucken, wie wir eine Debattenkultur etablieren können. Das beginnt wahrscheinlich dann auch schon wieder sehr früh in der Jugend bis hin zu gute Vorbilder als Erwachsene in Politik, in den Medien, ganz vorneweg natürlich, wo wir Dinge verändern müssten.
Was mir als Frage da gleich noch mit einfällt, ist es vielleicht manchmal auch sinnvoll, gar nicht bei Twitter oder vielleicht auch bei der einen oder anderen Talkshow nicht dabei zu sein?
Ich würde sagen, bei Twitter denke ich schon, dass es nicht sinnvoll ist, dann immer auf alles zu antworten auch. Und ich glaube auch wichtig, also man sollte sich wichtig sein oder klar darüber sein, dass Twitter für Diskussionen aus meiner Sicht nicht der geeignete Kanal ist. Bei den Talkshows, ich glaube, es kommt jetzt immer auch drauf an, auf Zielgruppen etc., weil ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist schon gut, auf Talkshows kann man wenigstens eine Debatte erleben, ne? Könnte man, wenn sie gut moderiert ist. Und auch hier wird ja häufiger mal kritisiert, wie gut sind unsere Moderatoren in den deutschen Talkshows. Ich glaube, da ist es eher möglich und ich glaube, man sollte immer gucken, wer sitzt da zusammen und um welches Thema geht's. Ich glaube, TV ist besser geeignet für Debatten als Social Media, wenn ich das jetzt mal so, das würde ich mal so behaupten, aus meiner Sicht.
Ist doch völlig okay. Kann man ja auch einfach mal runterbrechen.
Genau.
Und vielleicht hat das Fernsehen damit sogar in Zeiten wie diesen noch eine ganz spannende Funktion vor sich. Wollen wir doch mal schauen an der Stelle vielleicht.
Wenn ich da nur ergänzen kann.
Gerne.
Ich glaube, der Trend ist schon wieder vorbei. Clubhouse, da ja auch sehr willkommen war in der Pandemie, zum einen, weil es eine Abwechslung war, weil man sich wirklich austauschen konnte, weil da diskutiert werden konnte. Und ich glaube, deshalb hat das damals auch so einen Hype erfahren. In meiner persönlichen Wahrnehmung ist das Ganze jetzt wieder total abgeflaut. Aber das war ja auch, wenn ich mich jetzt hier nochmal ergänze, ein Social-Media-Kanal und als solches eigentlich sehr geeignet für solche Debatten. Einfach nur mal in den Raum geworfen, das Social-Media per se nicht, sondern es kommt dann wieder auf das Format an. Aber ja, ich fand, das war ein guter Kanal für Diskussionen. Schade, dass das so ein bisschen jetzt auch in der Summe der Gesamt des Ökosystems aus meiner Sicht wieder so verloren hat.
Da bin ich lustigerweise total bei Ihnen. Ich habe das genauso empfunden. Man konnte endlich wieder moderiert miteinander sprechen. Es war fernmündlich einfach für alle dabei zu sein. Und auch die Moderationsrolle hatte hier und da seine Vorzüge, um auch ein bisschen strukturierter einen Diskurs stattfinden zu lassen. Da wollen wir aber gar nicht so weiter in die Tiefe gehen. Ich hätte jetzt gerne noch so ein bisschen mal den Punkt vom Trustbarometer weg hin zu Edelmann in Deutschland. Wir sind ja nun doch noch in dieser Pandemie. Manchmal hat man das Gefühl, wir sind in den Endausläufern. Manchmal hat man eher wieder das Gefühl, man weiß noch gar nicht, ob ein Ende schon in Sicht ist. Wie hat denn aber die Pandemie die Arbeit in Ihrer Agentur beeinflusst, vielleicht sogar verändert?
Ich glaube, das sind zwei Ebenen, die man hierbei betrachten kann. Die eine Ebene ist tatsächlich die Aufgaben, bei denen wir unseren Kunden helfen. Also ich nenne das jetzt mal eher so inhaltlicher Natur. Man muss sagen, dass gewisse Kommunikationsleistungen ja wie so ein Accelerator dazu geführt haben, massiv nachgefragt worden zu sein. Alles im Bereich digital, social. Gab es ja natürlich am Anfang der Pandemie, wurden viele Nachholbedarfe, die man vorher eigentlich immer schon wieder adressiert hatte, wurden dann tatsächlich auch nachgeholt. Ich glaube eigentlich, das war eine sehr positive Entwicklung aus kommunikativer Sicht. Ich glaube auch, die ganze Beratung im Bereich interne Kommunikation, Change, Veränderung wurde auf ein neues Level gehoben, nämlich auch das Level in der Form der Bedeutung. Ich hatte ja vorhin kurz gesagt, unsere Trust-Daten zeigen auch, der Arbeitgeber ist der vertrauenswürdigste Kommunikationskanal quasi für seine Mitarbeiter. Und die interne Kommunikation hat sich massiv geändert und da gab es sehr viele Beratungsleistungen. Und ich glaube, diese tolle Qualität, die das an Fahrt aufgenommen hat, die sehen wir heute noch. Und Veränderung geht ja weiter. Und leider sehen wir natürlich ja jetzt auch neue Krisenentwicklungen oder externe Schocks, würde ich fast sagen, die dazu führen, dass dieses Beratungsmandat auch weiter eine Relevanz hat und wächst. Also so einmal in der Kürze, und dann gibt es natürlich bestimmte Branchen, alle die Problemlöser waren, wie Healthcare, Tech, das oder Food and Beverage. Das waren natürlich auch Sektoren und Industrie, die natürlich erst einmal einen enormen Beratungsbedarf hatten und fast überproportional, würde ich auch sagen, damals in der Pandemie gewachsen sind. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, der andere Level, von dem ich sprechen wollte, ist die Art, wie wir gearbeitet haben. Also in der Agentur hatten wir immer schon auch, weil wir immer Standort länderübergreifend gearbeitet haben, immer auch schon virtuelles Arbeiten, muss man sagen. Aber das hat sich natürlich nochmal wahnsinnig professionalisiert, weil das alle betroffen hat. Und bei uns hat es dazu geführt auch, dass wir sehr viel stärker tatsächlich auf nochmal die Zusammenarbeit länderübergreifend auf ein neues Level gehoben haben. Und insofern hat das uns sehr weit vorangebracht, glaube ich, und eine tolle Grundlage gelegt, um dann eigentlich auch jetzt, ich sag mal so, vielleicht dann jetzt auch, die Pandemie ist leider nicht vorbei, jetzt haben wir auch noch ein Ukraine-Krieg, aber ich glaube, es ist schon auf ein nächstes Level gehoben.
Also wenn man sozusagen diesen Interviews der letzten Monate folgt, wo man das Gefühl gewinnen konnte, gerade in Bezug auf die Arbeitswelt wird nichts mehr so sein, wie es war. Also man wird auch nicht mehr zurückfinden zu alten Arbeitsweisen. Kann ich Sie so verstehen, dass das bei Ihnen wahrscheinlich auch nicht mehr so sein wird? Und gibt es da noch irgendwas, wo Sie in Zukunft sagen, na, daraufhin müssen wir aber schon noch arbeiten?
Ja, wir haben, glaube ich, uns auch wie alle evolutionär weiterentwickelt. Und bei uns heißt die Arbeit der Zukunft, wir nennen es Flexwork. Wir versuchen wirklich mit jedem darüber zu sprechen, über die Vor- und Nachteile, wie man wo was am besten arbeitet. Das heißt, was mache ich am besten vielleicht alleine, was mache ich in der Gruppe, was mache ich virtuell, was mache ich physisch, um zu gucken, was ist denn am sinnvollsten für mich und für das Ergebnis, an dem wir arbeiten. Und hier überlassen wir es den Mitarbeitern dann zu sagen, okay, und auch gemeinsam mit den Mitarbeitern, wir haben da auch viel Feedback gekriegt, wie sieht denn ein gutes hybrides Arbeiten zusammen aus in der Zukunft? Wo arbeite ich wie am besten? Wo kann ich mich am besten konzentrieren? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, wie man das beste Ergebnis erzielt. Und somit ist es bei uns tatsächlich ein Mix aus Büroarbeit plus mobiles Arbeiten. Und wir haben tatsächlich auch jetzt nochmal Teile unserer IT, also IT-Strategie verändert, die das eben auch zukünftig besser unterstützen soll. Und da werden noch mehr Sachen kommen. Da arbeiten wir mit verschiedenen Stellen, HR, IT, dran, um das auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die andere Sache, die aber sehr, sehr klar ist für uns, ist das, was für uns super wichtig ist, ist das Thema Kultur. Und das kann ich nur im Homeoffice oder nur virtuell, nur sehr begrenzt erlebbar machen. Das kann man erlebbar machen, aber nicht über einen richtig langen Zeitraum. Und wir sind sehr uns einig, dass die Kultur das ist, was uns ausmacht. Und deshalb fördern wir auch explizit verschiedene Formate, die vor allem das Zusammentreffen ermöglichen, die den Austausch ermöglichen. Das sind einfache Dinge von Agenturfrühstück über Lunch and Learns bis hin zu, wir planen auch gerade unser All-Agency-Meeting, dass wir leider kurz vor der Pandemie absagen mussten. Aber das ist uns sehr, sehr wichtig, das Zusammenkommen, das Austauschen, die Energie, die man da spürt. Aber wir sagen, das ist ein Aspekt, der ist wichtig, den wollen wir fördern, den wollen wir leben und zelebrieren. Wenn man an Kundenprojekten arbeitet, ist es ein Mix aus wahrscheinlich virtuell und zu Hause arbeiten, aber es wird auch Projekte geben, die ich allein virtuell abgebe. Vielleicht nochmal ein Aspekt, den ich vorhin kurz vergessen habe bei der vorletzten Frage. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass sich die Beziehung zu unseren Kunden teilweise ja vielleicht auf nochmal eine andere Ebene gehoben haben, weil wenn man dann auf einmal quasi im Homeoffice sitzt und der Kunde auch, man kriegt ja ganz andere Einblicke, man kriegt auch mehr Verständnis für Familie. Ich glaube, das schweißt auch nochmal zusammen. Und trotzdem, glaube ich, freuen sich auch alle, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden, wenn wir uns auch wieder mehr zusätzlich physisch sehen können und erleben können. Ich glaube, das ist eben etwas, was so eine besondere Energie dann auch immer noch mal ausmacht.
Frau Schulz, dann kann ich erstmal nur Danke sagen für dieses Schlusswort, weil ein besseres hätte ich nicht haben können und mir nicht wünschen können. Und auf der anderen Seite natürlich ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und in Zeiten wie diesen, das Schlusswort bei mir ist trotzdem immer noch, bleiben Sie gesund.
Auf jeden Fall. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.